Liebe Freunde, eine Made, die gerade in einem Apfel einen neuen Gang bohren will, wird mitten durchgeschnitten. Sie sagt als letztes, bei mir kommt aber auch immer was dazwischen. So ging mir es vor diesem Gottesdienst. Jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt habe ich einen Predigttext, über den ich predigen könnte, kam irgendwas dazwischen. Ich fand keinen Zugang dazu. Und ich wusste lange nicht, worüber ich predigen sollte. Ich habe alle meine Freunde gefragt. Und einer meiner Freunde sagt zu mir, predige doch mal über den 40. Psalm. 40. Psalm, keine Ahnung, was da steht. Ich lese euch mal vor. Ein Psalm Davids. Ich hoffte auf den Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, obwohl sie nicht zu zählen sind. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Lass über dich sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen. Ich kann euch nicht sagen, an welche konkreten Ereignisse seines Lebens der David gedacht hat, als er dieses Lied hier geschrieben hat. Zum Beispiel, wenn er von Schmutz und Schlamm redet. Der hat ja nicht im Neubaugebiet gelebt. Aber ich kann euch sagen, an welche konkreten Ereignisse meines Lebens ich gedacht habe, als ich das hier gelesen habe. Als dieser Gottesdienst vor 10 Jahren anfing, da wurden Himmel und Hölle, das heißt Kräfte innerhalb und außerhalb der Kirche, in Bewegung gesetzt, um die Sache von vornherein abzuwürgen. Der Schmutz und Schlamm, mit dem ich damals beworfen worden bin, war zwar unangenehm, aber sozusagen normal. Aber dass die meisten faulen Eier ausgerechnet von kirchlicher Seite geschmissen wurden, das hat mich echt geschockt. Wie schon die alte Bauernregel sagt, 2 Eier nebeneinander sind normal, aber 12 Eier sind ein Schock. Und ich habe mich immer wieder gefragt, und habe gefragt, Herr, warum dieses Trommelfeuer? Ich habe manchmal nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe mich gefühlt wie ein Mensch in einer Grube. Ohne einen Ausweg. Wenn du unten in einer Grube sitzt, da kann die Hilfe nur von oben kommen. Und also haben wir uns damals mit den Mitarbeitern zusammen an den gewandt, der oben ist, der über allem ist. Über mir und meinen kirchlichen Vorgesetzten und meinen Feinden innerhalb und außerhalb der Kirche. Also an Jesus. Das war unser einziger Anhaltspunkt. Vers 2, ich hoffte auf den Herrn. Das habe ich allerdings auch erst lernen müssen. Das hat Zeiten gegeben, da wollte ich mich auf meine Argumente verlassen oder auf die Massen, die als Mitarbeiter oder als Besucher in den Gottesdienst kamen. Aber wenn es sich um ein Unternehmen von Jesus handelt, da ist es nicht nötig, dass wir ihn mit unseren Argumenten unterstützen, sondern ist nur nötig, dass man ihm vollkommen und restlos vertraut. Wohl dem, heißt es Vers 5, wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Ich bin kein Diplomat, ich bin Prediger. Und wenn ich dafür Dresche bezogen habe, da war das nicht gerade schön, aber es war genau das, was Jesus seinen Zeugen vorausgesagt hat. Im Johannesevangelium Kapitel 15 sagt Jesus, wenn euch die Welt hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Wie gesagt, wir haben damals viel gebetet und wir haben zu Jesus gesagt, Herr, hilf uns aus dem Schlamassel. Und wir haben die gleiche Erfahrung gemacht wie der David hier. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Diese letzten Worte, er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, das ist ja nun auch so ein Vers aus der Bibel, der sich in diesem Gottesdienst wortwörtlich erfüllt hat. Viele Lieder, die hier zum ersten Mal gesungen worden sind, die werden inzwischen überall in der ganzen DDR gesungen. Und die Liedermacher, die jeden Gottesdienst bei uns gewesen sind, die haben uns ja immer wieder durch die besondere Note, die sie zum Ganzen beigetragen haben, geholfen, Gott zu loben. Das Liedermachen, das macht viel Arbeit. Man macht manchmal stundenlang weiter nichts als nachdenken über eine einzige Zeile, über einen Reim, über eine Silbe. Und manchmal, da kommen die Lieder auch wie von selber. Und gerade die Lieder, die wie von selber kommen, das sind die, die nicht von einem selber kommen. Sondern das sind die, die von Gott unmittelbar direkt gegeben werden. So ein Lied ist zum Beispiel das, was wir eben gesungen haben vorhin. Die Antwort, mein Freund, gibt Jesus nur allein. Der Text, der stand auf einmal in wenigen Minuten auf dem Papier. Das ging ganz schnell. Das war wirklich so, wie das der David, der größte Liedermacher aller Zeiten, hier beschreibt. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Die Melodie, das wisst ihr alle, die stammt von Bob Dylan, aber ihr wisst vielleicht nicht alle, dass Bob Dylan, der größte Liedermacher unserer Zeit, sich bekehrt hat. Der ist Christ geworden und in einem seiner neuen Lieder, da singt er, Jesus hat mich gerettet. Er hat mich emporgehoben, er hat mich aus der Grube voller Sinnlosigkeit und Hass befreit. Das ist die gleiche Erfahrung, die der David hier macht, wenn er sagt, aus einer Grube heraus habe ich um Hilfe gerufen. Die Lieder bzw. die Musik, die waren zwar einer der Hauptstreitpunkte damals, aber nicht die Hauptsache in unserem Gottesdienst, sondern die Hauptsache ist ja der Inhalt, das, wovon wir sprechen, die Verkündigung. Vers 10, ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Diese Gemeinde hier ist so groß, dass ich die meisten von euch überhaupt nicht kenne. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Schicksal habt und wie ihr lebt und wie es in euch aussieht. Aber eins gilt für jeden, der hier ist. Nämlich, dass du ein Sünder bist. Du bist verloren vor Gott. Und Gott will nicht, dass du verloren gehst. Er liebt dich. Und er hat seinen Sohn geschickt, damit er sein Leben am Kreuz hingibt für deine Schuld. Und wenn du Jesus dein Leben gibst, bist du gerettet, da bist du Gott recht. Und deshalb gilt für jeden hier in dieser Kirche die Einladung, komm, komm heim und gib dein Leben Jesus. Das ist das Grundschema, das ist das Grundthema, das habe ich nun in 67 Variationen hier abgehandelt. Und da hat es auch manchen Ärger dabei gegeben. Zum Beispiel ärgern sich manche, dass ich so viel von Sünde rede. Sicher, es gibt angenehmere Themen. Aber es geht ja nicht darum, dass du hier was Angenehmes zu hören kriegst, sondern es geht darum, dass du Jesus annimmst. Und ohne, dass du deine Sünde erkennst, erkennst du ja gar nicht, dass du einen Retter nötig hast. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder. Nun gibt es zwei Gruppen. Die eine, die das weiß, und dann gibt es welche, die das nicht wissen. Das gibt Leute, die stecken in der Grube und wissen es nicht. Die leben in Schmutz und Schlamm, in Ehebruch und Streit, in Heuchelei und Geiz, in Egoismus und Hass und wissen nicht, dass sie dadurch Gott beleidigen, dass sie sündigen, dass sie ihr eigenes Leben und das Leben von anderen Menschen damit kaputt machen. Und selbst wenn die sehen, dass sie ein anderes Leben haben könnten, dann bleiben die in ihrem Schmutz wie die Schweine in ihrem Stall. Das sind die Menschen, von denen es einmal in der Bibel heißt, es ist ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort, Der Hund frisst wieder, was er gekotzt hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder in der Scheiße. 2. Petrus 2, Vers 22. Und dann gibt's welche, denen steht so ein Leben im Dreck bis zum Hals. Die wollen da raus. Die möchten aus ihrem Leben etwas anderes machen. Die sehnen sich nach Reinheit, nach einem Leben, das anders ist, das nicht mehr von der Sünde beherrscht wird. Das ist das Leben, was Jesus dir anbietet. Und den Hunger, den du in dir spürst nach etwas anderem, den stillt Jesus, nur er allein. Du hast, so singt Bob Dylan, indem er Jesus anredet, du hast alles für mich gegeben. Du hast mir Augen gegeben, um zu sehen. Du hast mich aus der Sklaverei befreit und mich innerlich neu gemacht. Du hast einen Hunger gestillt, eine Tür geöffnet. Du hast alles geschafft. Und niemand kann behaupten, er könne noch irgendetwas dazu tun. Die gleiche Erfahrung, die der Bob Dylan gemacht hat, die haben Millionen Menschen gemacht. Und die kannst du auch machen. Wenn du willst, heute Abend auf der Stelle, du brauchst ja nur zu Jesus zu sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Bitte, nimm mich wieder an. Mach mein Leben neu. So oder ähnlich kannst du mit Jesus reden. Und wenn du wirklich nicht weißt, wie du es machen sollst, dann bleib hinterher nach dem Gottesdienst da und geh zu einem von denen mit dem Abzeichen. Frag mich nach Jesus. Und sprich die an, die werden dir dabei helfen, mit Jesus zu reden. Wenn du dich nicht traust, die anzureden, dann bleib sitzen und dann werden die zu dir in die Bank kommen und werden dich ansprechen. Wir haben jedenfalls Zeit für dich. Ich habe einen Freund, der glaubt nicht an Gott und seine Kollegen auch nicht, aber der hat mir erzählt, die würden oft in den Gottesdienst kommen und der sagt, die kommen gerne zu dir in die Predigt und möchten verstehen, wovon du redest, aber die begreifen das nicht. Also ich gebe mir, weiß Gott, Mühe, so verständlich wie möglich zu reden. Aber ich weiß auch, dass ein Mensch einem anderen Gott nicht erklären kann, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz stirbt, dass Gott dich Sünder liebt und dass er dir die Chance gibt, dass du neu anfangen kannst. Das ist ein Wunder. Es ist das größte Wunder, das es gibt. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, obwohl sie nicht zu zählen sind. Siehe, ich will meinen Mund nicht stopfen lassen. Es gibt viele Leute, die sich den Mund mit allen möglichen Sachen stopfen lassen und die gebräuchlichste Methode, die ist das Geld. Ein bisschen Lebensstandard und schon hältst du die Klappe. Solange du nichts zu verlieren hattest, da hast du gemeckert. Einfach, weil es einen erleichtert, wenn man sich beschwert. Aber seit du aufgestiegen bist, ins dritte Schuljahr oder ins zweite Studienjahr, da bist du zum feigen Kriecher geworden. Die Ziege und die Schnecke machen einen Wettlauf zum Hofe des Löwen. Wer ist zuerst da? Die Schnecke. Warum? Ja, sagt die Schnecke, hier ist Kriechen richtiger als Meckern. Man kann sich den Mund nicht nur durch Angst oder Geld oder sowas stopfen lassen, sondern auch durch Argumente. Da sagen welche in der besten Absicht zu mir, was du von Sünde redest, ist zu fett. Was du von Verlorenheit redest, ist zu hart. Was du von den Konsequenzen des Glaubens sagst, das ist zu schwer. Freunde, was ich hier sage, das ist das, was ich aus der Bibel gelesen habe. Und ich kann euch nur den Rat geben, kauft euch das Buch, lest das Buch und prüft doch nach, ob das, was ich hier sage, stimmt. Ob es zu fett und zu hart und zu schwer ist. Ich lasse mir den Mund nicht stopfen von denen, die es leichter haben wollen und auch nicht von denen, die mit ihren anonymen Schmierereien und sonstigen feinen Methoden mich unter Druck setzen wollen. Ich lasse mir meinen Mund nicht stopfen, Herr, das weißt du. Von deinem Heil rede ich. Gott will, dass dein Leben heil wird. Denn dein Leben, wenn du es ohne Gott lebst, ist kaputt. Das ist die Wahrheit. Und sag nicht, ach Quatsch, ich tue recht und scheue niemand. Und das genügt nicht. Du kannst nicht immerfort ein gutes Ei sein. Du musst entweder ausgebrütet werden oder du verfaulst. Entweder du gibst Jesus dein Leben oder du bist verloren. Und alles, was ich in diesem Gottesdienst will, das ist nur das eine, dass du Jesus dein Leben gibst. Auf diesen einen Punkt konzentriert sich nicht nur dieser Gottesdienst, sondern im Grunde genommen überhaupt das ganze Leben. Alles andere, so wichtig das auch sein mag, das ist zweitrangig. Ob dein Leben gelingt, das hängt davon ab, ob du an Jesus glaubst. Ihr wisst, ich habe mal einen Herzinfarkt gehabt. Und wenn man sowas überlebt, da überdenkt man dann sein Leben. Was war falsch? Was war richtig? Was ist wichtig? Ich habe damals die Antwort gefunden im Gesangbuch, in einer Gesangbuchstrophe von Matthias Claudius. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts vergänglich trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Das ist für mich die schönste Zusammenfassung des Glaubens. Das ist die höchste Weisheit, der Gipfel der Erkenntnis. Das ist für mich die Summe aller Theologie. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches bauen. Im Übrigen hängt die letzte Zeile dieses Gesangbuchliedes mit unserem Psalm hier zusammen. Vers 17, lass dich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen. In keinem Buch der Weltliteratur kommt das Wort Freude so oft vor wie in der Bibel. In den anderen Weltreligionen spielt das Wort Freude überhaupt keine Rolle. In vielen philosophischen Büchern kommt es überhaupt nicht vor. Viele Vertreter mancher Weltanschauungen kommen mir so vor, als ob sie das Wort Freude noch nie gehört hätten. Bei denen ist sogar der Optimismus noch eine tierisch ernste Sache. Die sehen immer alles ganz verbissen und so sehen die auch aus. Man sieht überhaupt wenig fröhliche Gesichter heutzutage. Ich kann mich gar nicht erinnern, in letzter Zeit beim Einkaufen in einem Geschäft mal ein fröhliches Gesicht gesehen zu haben. Manchmal ist der auf dem Bild an der Wand der Einzige, der noch lächelt. Also ehrlich, diese Beobachtung, die stammt nicht von mir, sondern diese Beobachtung, die habe ich gelernt von der Leipziger Pfeffermühle. Wisst ihr, was es ist? Das ist ein Kabarett. Kabarett ist eine öffentliche Veranstaltung, wo im Spaß laut ausgesprochen wird, was unser einer im Ernst sich nicht mehr zu denken wagt. Naja, und beim letzten Gastspiel der Pfeffermühle hier in der Kongresshalle, da habe ich mit meinen eigenen abstehenden Ohren diese Geschichte gehört. Also überhaupt, was die alles da gesagt haben. Also was ich sagen wollte, es fällt mir auf, dass es so wenig Freude und Fröhlichkeit gibt. Dass man so wenig Freude sieht, überall lustlose Betonfressen. Auch innerhalb der Kirche. Obwohl nirgends so viel von der Freude gesprochen wird wie in der Kirche. Immer wieder fragen mich junge Menschen, die mit Jesus leben wollen und die diese Freude haben wollen, die sagen, warum habe ich denn diese Freude nicht? Jesus selber hat gesagt, Johannes 15, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Und das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast und in deinem Leben keine Freude hast, da hast du was falsch gemacht. Da liegt das nicht an Jesus, denn der lügt nicht, sondern es liegt an dir, denn du lügst. Du sagst zum Beispiel, du hast Jesus dein Leben gegeben. Aber in Wirklichkeit hast du es ihm nicht ganz gegeben. Du sagst, du willst Jesus gehorchen. In Wirklichkeit gehorchst du den Menschen. Du machst bei Jesus mit, aber woanders machst du auch mit. Und du sagst, ja, das muss ich so machen. Man muss eben Kompromisse machen. Aha. Muss man das wirklich? Es gibt, gebe ich zu, Kompromisse, die sind nötig. Du stehst auf Bockwurst, deine Freundin auf Bratwurst, wird der Fresser im Schaschlik. Aber von solchen Kompromissen, die bloß deinen Magen belasten, davon rede ich hier nicht. Das ist euch ja wohl klar. Sondern ich rede von den Kompromissen, die dein Gewissen belasten, sofern du noch ein Gewissen hast. Denn die Eigenart des Kompromisses ist es nämlich, dass sie unser Gewissen abschleift. Die meisten Kompromisse, die du eingehst, die gehst du zu zeitig ein, zu oft und zu gedankenlos. Und ich möchte dir raten, damit aufzuhören, damit du ein Mensch bleibst. Ich gebe das ja zu, ein Leben ohne Kompromisse, das ist schwer möglich. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es die Kompromisse sind, die unsere Freude kaputt machen. Und deshalb rate ich dir, so wenig Kompromisse als irgend möglich. Die meisten Kompromisse, die sind entwürdigend. Du machst was, was du eigentlich gar nicht willst. Kompromiss bedeutet Verlust an Freiheit. Und wo keine Freiheit ist, da ist kein innerer Friede. Und wo kein innerer Friede ist, da ist auch keine Freude. Je mehr Kompromisse, umso weniger Freude hast du in deinem Leben. Mit jedem Kompromiss gräbst du deine Grube tiefer und verschüttest die Freude. Und verschüttest es mit Jesus. Der Zusammenhang zwischen Gehorsam und Liebe und Freude, der ist doch eindeutig. Johannes 15, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr an meiner Liebe. Und das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt. Ich frage dich bloß, bist du denn wirklich immer gezwungen, Kompromisse einzugehen? Ist das denn wirklich immer nötig, dass du in deinem Betrieb Jesus verleugnest? Ist das denn wirklich immer nötig, dass du schweigst zu allem Unrecht? Ist es denn wirklich nötig, dass du deinen Studienplatz behältst? Ist es nicht auch denkbar, dass Jesus dich an einem ganz anderen Platz in dieser Welt haben möchte? Und wenn du schon studieren willst, um jeden Preis, na dann wundere dich nicht, wenn die Freude sich aus deinem Leben verflüchtigt. Das ist eben der Preis, den du dann bezahlen musst. Dass du Kompromisse machst, das ist schon schlimm genug, aber noch viel schlimmer ist, dass du das für normal hältst. Dass du deine Heuchelei schon gar nicht mehr als Sünde erkennst. Wenn du wenigstens wegen deiner heuchlerischen Kompromisse zu Gott kämst und um Vergebung bitten würdest, dann würde Gott immerhin merken, dass es dir leid tut. Aber du kommst an und tust so, als ob das alles eben in Ordnung wäre, weil es alle machen. Zweigleisigkeit ist nie in Ordnung. Am allerwenigsten in der Kirche selber. Und nirgends gibt es so viel Zweigleisigkeit und Heuchelei wie in der Kirche. Zum Beispiel der ganze Streit um diesen Gottesdienst, der ist ja deswegen losgegangen, weil die Kirche mit allen Mitteln von mir verlangt hat, dass ich einen Kompromiss eingehe. Und das habe ich abgelehnt. Und weil ich den Kompromiss abgelehnt habe, deswegen stehe ich überhaupt hier. Und wenn ihr 10 Jahre lang hierher gekommen seid, dann seid ihr ja der Beweis dafür, dass in vielen Menschen eine Sehnsucht lebt nach einer Welt ohne Kompromisse. Und eine Welt ohne Kompromisse, das ist das, was die Bibel unter dem Reich Gottes versteht. Reich Gottes, dahin bin ich unterwegs und dahin soll ich euch einladen. Und ich mache euch den Vorschlag, dass ihr ganz genau das alles nachprüft, was ich hier sage. Ihr könnt es ja im Leben nachprüfen. Wir machen doch hier keine Theorien. Seht euch doch mal um in eurer Umwelt. Seht doch mal den Menschen, die euch begegnen, gerade ins Gesicht, in die Augen. Nehmt mal deren Leben unter die Lupe. Seht sie euch doch mal an, die Kompromissemacher, was die im Grunde ihres Herzens für armselige, für bedauernswerte, für feige, für elende Kreaturen sind, ärmlich und hässlich. Und dann seht ihr euch doch mal an, die geradlinigen Menschen. Da werdet ihr dasselbe entdecken wie der Jörg, der vorhin gesungen hat, gerade Menschen sind schön. Prüft's doch mal nach, wer schöner ist, der feige Kompromissler oder der, der gerade seinen Weg geht, aufrichtig und ehrlich. Prüft's doch mal nach, wo das Leben schöner ist, dort, wo geheuchelt wird oder dort, wo du mit reinem Gewissen aufrecht dastehen kannst. Ich behaupte, dass die freiesten und die fröhlichsten Menschen dieser Welt immer die sind, die geradlinig und die einfältig leben. Und deswegen heißt es ja auch in dem alten Gesangbuchlied, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Und einfältig, das heißt nicht so ein bisschen leicht bescheuert, sondern ganz im Gegenteil, das heißt, wie Bob Dylan singt, ich werde mich nicht mehr von Dummköpfen beeinflussen lassen. Ich werde meine Art zu denken ändern. Ich werde ganze Sache machen. Mach ganze Sache mit Jesus und dann kriegst du einen geraden Kurs in dein Leben.